Ja, Nelly, du machst das so gut. Ich kenne Nelly aus der Jugend noch. Wir waren zusammen in der Jugend. Lang ist es her. aber wenn es mal einen Frauenkurs bei euch gibt, ich glaube, da habt ihr jemand sehr Begabtes, die so einen Kurs auch leiten könnte, von denen wir gerade gesprochen haben, weil genauso machen wir das auch, wie sie das, nur sie machte das viel besser und viel anschaulicher. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber letztes Mal, als ich hier war und predigen durfte, habe ich darüber gesprochen, über unsere Berufung. Was ist meine Berufung? Ich habe früher immer irgendwie gedacht, das ist irgendwie ein Ort oder eine bestimmte Aufgabe oder ich war mir da einfach nicht sicher. Und dann bin ich ja auf diesen Vers gestoßen, das ist auch das Einzige, was ich wiederholen will von der letzten Predigt. Aus Markus 3, Vers 14. Und da sehen wir etwas ganz Wichtiges, was Jesus über die Berufung sagt. Da geht es im Kontext darum, dass er die 12 Jünger berief. Und da steht, und Jesus bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und dann haben wir zusammen festgestellt, dass wir manchmal wochenlang für Gott unterwegs sind und Gott dienen, ohne bei ihm zu sein. Und das ist eigentlich das Gegenteil von unserer Berufung. Ich möchte da nahtlos ansetzen und Gedanken, die Gott mir gegeben hat. Diese Woche war für uns eine bewegende Woche. Erstens haben wir mit Viktor und Irene zusammen ein Enkelkind geboren oder bekommen. Geboren glücklicherweise nicht. Aber unsere Kinder haben ein Kind bekommen, das war sehr bewegend. Und dann zieht unsere Tochter, die zu Hause ist, aus. Das heißt, wir haben ihren Umzug diese Woche gehabt. Also wenn ich zwischendurch so zucke, dann ist das, weil ich nicht mehr stehen kann, weil ich gestern so viele Treppen laufen musste. Jedenfalls so viel Bewegendes, da waren noch viele andere Sachen. Und ich habe gedacht, Herr, was soll ich denn hier weitergeben? Und ich habe in die Stille gefunden, ich habe mir einen Tag dafür Zeit genommen, wo ich sage, Herr, führe mich einfach in die Stille. Ich möchte das wiedergeben, was dran ist. Und ich darf euch heute einfach Dinge weitergeben, die ich in der Urlaubszeit mit Gott erlebt habe oder was er mir gezeigt hat. Wir hatten dieses Mal 10 Tage ganz alleine mit Helene und haben jeden Morgen mit ein paar Stunden Stille angefangen. Wir haben uns das so gewünscht, dass wir einen Urlaub haben, der nicht irgendwie mit so vielen anderen Sachen zu tun hat, sondern wir haben einfach jeden Morgen damit angefangen, zusammen zu lesen. Und ich habe ihr vorgelesen, ne, wie man das so als Opa macht. Quatsch. Und sie saß da und hat zugehört und ihr flossen manchmal die Tränen, weil wir das so genossen haben, einfach zusammen zu sein und Gott kennenzulernen. Und ein paar dieser Gedanken, die in diesem Sommer so mein Herz ergriffen haben, möchte ich euch weitergeben. Aber es ist wirklich nahtlos an das, was wir letztes Mal hatten, auch wenn manche gar nicht dabei waren. Also es geht um unsere Berufung. Ich habe gerade gesagt, manchmal sind wir so aktiv und so weiter und wir tun eigentlich genau das Gegenteil von unserer Berufung. Wir sind nicht bei ihm. In Galater 2, Vers 20 steht ein sehr bekannter Vers und da steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und das ist eine völlig andere Berufung oder Perspektive. Da ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Mose, als er versuchte, seine Berufung zu leben, brauchte nur 24 Stunden, um auszubrennen. Ich bin hier gerade noch am rätseln, wie ich das auf dem Kopf halte. Mose brauchte nur 24 Stunden, um auszubrennen, als er versuchte, die Berufung in eigener Kraft zu leben. Er tötete in diesen 24 Stunden einen Ägypter. Er schaffte es nicht, ihn tief genug zu verscharren, damit er nicht gefunden wird. Und dann wollte er wieder einen Konflikt schlichten, aber man hat bemerkt, dass er jemanden getötet hat. Und dann floh er um sein Leben. Wahrscheinlich alles in 24 Stunden. Und dann war er auf der Flucht. Wir hören von verschiedenen Männern und Frauen in der Bibel, die manchmal auf der Flucht vor ihrer Berufung waren, weil sie daran verzweifelt sind. Wenn ich Jona sehe oder andere Leute, David war manchmal auf der Flucht. Er floh einfach ins Nachbarland. Elia, der war am Fliehen. Ganz verschiedene. Vielleicht bist du auf der Flucht vor deiner Berufung. Ich weiß es nicht, ich kenne dich nicht, deswegen bin ich heute richtig frei. Als Mose 40 Jahre lang in der Wüste Schafe hütete, da sah er an einem Tag plötzlich einen brennenden Busch. Und dieser brannte, ohne auszubrennen. Und er fragte sich, was ist das? Wie kann das sein? Und er musste feststellen, Gott war in diesem Busch. Ihr Lieben, wenn wir nur für Gott leben, dann ist es so, als hätten wir einen schönen VW-Bulli, aber ohne Benzin. Und man kann ihn nur so weit schieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist es so. Das Christenleben ist einfach manchmal so, als ob man so einen VW-Bulli durch die Gegend schiebt. Und schade, wenn man dann irgendwie auf dem Hügel wohnt. Aber Gott hat sich was ganz anderes gedacht. In 1. Korinther 6, Vers 19 und 20, da steht Folgendes. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. In Römer 12 ist das ähnlich. In Römer 12, 1 bis 2, da steht Folgendes. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Viele von uns sind einfach nur froh darüber, dass ihnen die Sünde vergeben ist, und dass wir in den Himmel kommen. Aber eigentlich haben wir dann Rettung nicht wirklich verstanden. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, was ich gelesen habe. Da ist ein Landwirt, der kommt nach Hause und er sieht seine Frau, die wäscht die Einmachgläser und putzt die und mit kochendem Wasser spült sie die aus und sterilisiert sie. Okay, aber sie macht da nichts rein. Er kommt am nächsten Tag und sie putzt wieder diese Einmachgläser und er schaut und freut sich, ne? Aber sie tut da nichts rein. Kommt am dritten Tag und es ist genauso. Er denkt, sie wird da Pfirsiche reinmachen, aber sie macht keine Pfirsiche rein. Viele Christen denken, dass sie von Jesus am Kreuz gerettet worden sind, damit sie eines Tages, vielleicht schon bald, das ewige Leben im Himmel antreten dürfen. Aber ich glaube, dann haben wir einiges nicht verstanden. Rettung brauchen wir. Rettung braucht es. Aber das ist erst der Anfang. Er wusch uns rein, damit er in uns leben kann und in uns und durch uns wirken kann. Er starb für unsere Sünden, damit uns vergeben werden konnte. Aber er ist von den Toten auferstanden, damit er in uns Wohnung bezieht. Und dann hat er uns mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das ewige Leben ist eine Person. Das ewige Leben ist Jesus. Jesus in uns. Die Bibel sagt, wer Jesus hat, hat das Leben. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das beginnt nicht erst dann, wenn wir sterben, sondern in dem Augenblick, wo wir von Gott gerettet werden, wo wir wiedergeboren werden, wo wir zu seinen Kindern werden. Ewiges Leben ist eine Person, eine Beziehung. Es ist nicht ein Ort nur, ein schönerer Ort. Die ersten Menschen, Adam und Eva, hatten dieses Leben. Sie hatten Gott in sich, sie hatten die Herrlichkeit Gottes. Und dann kam jemand daher und hat gesagt, ach, vielleicht braucht ihr Gott nicht wirklich. Vielleicht könnt ihr das auch irgendwie aus eigener Kraft. Und die haben auf ihn gehört, auf Satan. Und sie sündigten und verloren diese Herrlichkeit, Gott in uns. Sie verloren das. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie das bei uns ist. Die Rettung, vielleicht weißt du, ja, ich bin gerettet. Ja, ich habe mich retten lassen von Gott. Aber viele Christen, und ich meine das Wort viele, ich will hier nicht im Superlativ nur reden, sondern ich meine wirklich viele Christen, sie lehren die Bibel, sie lernen Verse auswendig, sie gehen mehrfach die Woche in die Gemeinde, sie schreiben vielleicht sogar Lieder, sie leiten einen Chor, sie leiten eine Kinderstunde, leiten eine Gemeinde, vielleicht sind sie Missionare. Eigentlich sind sie genauso wie die Pharisäer und das jüdische Volk zur Zeit Jesu. Sie machen nichts anderes. Das haben die auch alles gemacht. Nur wisst ihr, was danach kam? Wenig später kreuzigten sie Jesus. Wir sind sehr aktiv für ihn. Für ihn. Aber das ist nicht, was Jesus wollte. Öffnet euer Herz noch ein bisschen. Ihr kämpft schon dagegen, ne? Aber ich will das aufschlüsseln, was ich meine. Als Jesus auf der Erde war, hat er nichts aus sich selbst getan, sondern er lebte in völliger Abhängigkeit zu Gott. Er lebte das, was Gott sich unter dem normalen Leben eines Menschen vorstellte. Hört mal hin, wir waren nie geschaffen und gedacht ohne Christus in uns. Wir waren nie geschaffen oder gedacht ohne Christus in uns. In Johannes 15, Vers 5, da steht, da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr wie viel tun? Nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt, was auch immer ihr tut, wenn ihr es getrennt von ihm macht, ist das gleich nichts. Es bedeutet nichts. Es bringt nichts. Hebräer 11, Vers 6, wo so die Definition des Wortens oder des Konzepts vom Glauben beschreibt, in Hebräer 11, Vers 6, da steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Und Glauben bedeutet, zu erkennen, dass ich es nicht tun kann, aber dass er es tun kann, dass er es tun kann. Das normale Christsein sollte so sein, dass der Schöpfer selbst in uns und durch uns lebt. Ist das nicht schön? Dass wir nie so gedacht waren, dass wir irgendwie uns durch das Leben kämpfen und jeden Tag irgendwie müde aufwachen und müde ins Bett gehen. Leute, versucht nicht das zu tun, was er durch dich tun will. Ganz oft, ich weiß nicht, aus christlichen Kreisen kenne ich das, wenn wir zusammen beten, dann ist das oft so, Herr, hilf mir heute das und das zu tun. Herr, gib mir Kraft. Herr, schenk mir Geduld für meine Tochter, meinen Sohn. Herr, manchmal bedeutet es dasselbe, worüber wir hier reden. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wir denken, wir sind die Handelnden. Und ich musste mein Beten und alles wirklich verändern, damit ich ganz klar für mich verstehe, was eigentlich mein Part ist und was Gottes Part ist. Je mehr der Feind uns überzeugen kann, für Jesus zu leben, desto mehr wird verhindert, dass Christus durch uns lebt. Heute noch, genau wie bei Adam und Eva, lügt der Feind uns an, dass wir Gott eigentlich gar nicht brauchen. Aber in Römer 14, Vers 23, da steht folgender Vers: Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ich finde das so schön, dass in Epheser 2, Vers 10 steht, was aber unsere Berufung ist. Und hier steht, denn wir sind seine Schöpfung. Er hat uns gemacht. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Gott hat etwas vorbereitet für dich und mich und er ist derjenige, der das Sagen hat, was er mit uns machen möchte. Wir gehören ihm. Er lebt in uns und möchte, dass wir ihn durch uns leben lassen. Ich finde das so was Schönes. Ich weiß nicht, ich bin so satt davon, wenn ich Dinge in meiner Kraft mache und dann merke, wohin das führt. Ihr werdet den Unterschied, je länger ihr lebt, festgestellt haben oder feststellen, dass es so anders ist, wenn Gott durch uns lebt oder wenn ich durch ihn lebe. Ich gebe euch mal Beispiele. Sagen wir mal, du bist Erzieher in einem Kindergarten. Und du gehst jeden Tag und du hast diese Schar von Kindern. Und du kannst dahin gehen in eigener Kraft und sie begegnen dir. Ja, und du bist heute einigermaßen wach und einigermaßen nett. Ja, du bist eigentlich ein ganz lieber Mensch und sie begegnen dir und ja, der Tag läuft und ja, und irgendwie hast du auch relativ viel Geduld und einigermaßen war der Tag wieder gut und du gehst nach Hause. Oder du fängst den Tag so an, dass du sagst, Gott, ich möchte, dass du durch mich heute den Kindern begegnest, dass du durch mich lebst, dass du der Handelnde bist und dass die Kinder auf mich schauen, aber Jesus sehen. Und dass es seine Liebe ist, die sie berührt, seine Geduld, die er auslebt durch mich. Seine Worte, die sie bewegen. Denn wenn Gott spricht, und das hatte Nelly auch eben gesagt, dann geschieht immer etwas. Wenn wir sprechen, ja, dann kann es schon mal sein, dass wir Leute so ein bisschen runterziehen oder dass sie eben nur uns spüren. Das ist ein Unterschied, Leute, wie Tag und Nacht. Das eine, da lebe ich, und das andere, da lebt Christus durch mich. Und das ist das Gegenteil. Das ist das Gegenteil. Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Welche Rolle? Wie groß ist dein Gott? Wäre es nicht schön, wenn man unser Leben nur mit Gott erklären kann? Boah, er ist so oder er ist nicht so oder er macht dabei nicht mit, weil Gott in ihm lebt. Viele Christen, und ich schließe mich eindeutig mit ein, leben oft so ein Leben wie die Israeliten in den 40 Jahren der Wüstenwanderung. Wegen Unglauben gingen sie nicht in das verheißene Land. Sie waren ängstlich, nach vorne zu gehen. Aber es gab irgendwie auch keinen Weg zurück nach Ägypten. Die Wüste war alles, was ihnen blieb. Mit der Langeweile, mit der Öde, mit der Trockenheit. Und das beschreibt aber auch das Leben vieler Christen. Und dann, Leute, und dann ist jede Form von Sklaverei oder Abhängigkeit eine willkommene Abwechslung. Jede Form von Abhängigkeit ist dann vielversprechend, wenn du in der Wüste lebst. Also richten sich Christen das einigermaßen gemütlich irgendwie in dieser Wüste ein. Vor kurzem sind wir in Las Vegas gelandet, eine Stadt in der Wüste. Hier ist sogar jemand, habe ich heute getroffen, der da in der Nähe wohnt, in Phoenix, Arizona, der Silas. Er war da bestimmt schon mal. Das ist einfach so eine Stadt, wo sehr viel Glitzer ist. Und die es irgendwie erträglich macht, in der Wüste zu sein. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sonst Millionen und Millionen und Millionen von Menschen dahin fahren würden, um da mal zu sein. Aber viele Christen richten sich tatsächlich in der Wüste sowas ein, dass man es irgendwie aushält. Aber Gott, er braucht nicht unsere Fähigkeiten. Nicht. Er braucht sie nicht. Manchmal gebraucht er sogar Menschen, die am wenigsten verheißungsvoll aussehen. Erinnert ihr euch an die Speisung der 5000? Waren eigentlich noch viel mehr. Wen hat er gebraucht? Einen kleinen Jungen, der wahrscheinlich von Gott so gut wie nichts wusste. Gar nicht irgendwie eine Beziehung zu ihm hatte. Einfach ein kleiner Junge. Manchmal handeln Menschen ohne Gott, wie Christen handeln sollten. Und manchmal handeln Christen wie Atheisten. Und bei der Speisung der 5000 war das so, da waren die Apostel, haben gehandelt wie die Atheisten. Jesus sagte zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Apostel, die wollten nur das eine. Denen war das auch schon ein bisschen lang, dass Jesus so lange gepredigt hatte. Christen ist das oft zu lang, ne, so viel zu hören. Deswegen genieße ich das so, wenn ich mit Menschen zusammen bin, jeden Abend, die da sitzen und so. Was? Ne, so war das, das steht in der Bibel. Ne? Oh, das ist, ich kann es nicht sagen, das ist so anders wie manchmal bei Christen. Aber den Aposteln war es zu lang. Es war denen zu lang und sie sagten, Jesus, sollten wir sie nicht langsam, es wird schon Abend, sollten wir sie nicht wegschicken? Ihr Gott war nur 200 Denare groß. Das wussten die, das hatten die in ihrer Kasse irgendwie und sie sagten, Jesus, eindeutig, das ist kein Weg. Wir können jetzt nicht so viel Brot kaufen, um diese, keine Ahnung, 20.000 Leute zu füttern. Schick sie weg. Nur ein kleiner Junge ließ sich da gebrauchen. Wenig verheißungsvoll, aber unglaublich, was da geschah. Und danach sagte Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und zeigte durch dieses Wunder etwas über sich selbst. Ihr Lieben, stellt euch mal vor, ihr bekommt einen Anruf diese Woche von der Bundeskanzlerin Merkel. Und sie sagt euch, hey, kann ich dein Auto gebrauchen? Ich muss da ein Treffen haben, aber ich darf nicht auffallen. Und ich will einfach nur dieses Treffen wahrnehmen. Kann ich dein Auto ausleihen? Was würdet ihr denken? Was würdest du tun? Ich kann mir Folgendes vorstellen. Bis zum Abend und in die Nacht bist du mit der Zahnbürste unterm Auto und im Auto und alles wird blitzeblank geputzt. Und dann stellst du am nächsten Tag oder wenn sie dann ankommt, ihr dieses Auto zur Verfügung. Und später machst du dir eine richtig schöne Plakette dran. Und da steht, mit diesem Auto ist die mächtigste Frau der Welt gefahren, Bundeskanzlerin Merkel. Ne? Das würden wir echt tun, ich glaube das. Aber trotzdem ist es echt so, dass es für uns als Christen völlig unbedeutend zu sein scheint, dass der Schöpfer des Universums uns persönlich reingewaschen hat mit seinem Blut und er möchte jeden Tag eine Liebesbeziehung zu uns leben und er möchte unser Leben gebrauchen, um ganz wunderbare Dinge zu tun im Leben von Menschen um uns herum. Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir raus, wenn wir in dieser Wüste sind, wenn du heute noch in dieser Wüste bist, und da gibt es so eine schöne Stelle, da sagt Gott, die Israeliten zogen immer wieder um so einen Berg. Ihre eigentliche Berufung war, in das versprochene Land zu gehen, aber sie zogen immer wieder um diesen Riesenberg. Gott sagt, wie oft wollt ihr eigentlich noch um diesen Berg laufen? Aber die waren zufrieden damit. Es war Abwechslung. Ich wünsche euch und uns von ganzem Herzen, dass wir raus aus der Wüste und in die Ruhe Gottes einkehren. Und Ruhe ist nicht Passivität oder Aktivität, sondern die Ruhe Gottes, das ist Gott am Werk. Und ich wünsche euch, dass man euer Leben nur mit Gott erklären kann. Das ist ungefähr die Definition von einem Wunder. Ein Wunder ist etwas, was man nur mit Gott erklären kann. Und ich wünsche euch, dass euer Leben so ist, dass ihr euch so gebrauchen lasst, dass euer Leben nur mit Gott zu erklären ist. Der Herr segne euch und danke, dass wir diese Zeit zusammen haben durften und danke, dass ihr hinter uns steht und wir beten für euch und bitte betet auch weiter für uns als Familien im Dienst.